sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Es läuft.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie schön, endlich. Ich bin so froh, dass die Sommerpause vorbei ist.
Ich auch, dass der Sommer vorbei ist, die Hitze vorbei ist und dass wir endlich wieder podcasten können.
Der Sommer war zu groß und bei uns ist ja gerade, du weißt, ich wohne in Hamburg und bei uns ist gerade die Sturmflutsaison eingeläutet worden. Ui. Durch einen Sirenentest, der wirklich und einen Katwarn-App-Test. Um Punkt 11 Uhr, da hatten wir noch Probleme mit dem Skype und das war echt total spektakulär, das ist jeden und da beginnt dann für mich eigentlich die schöne Jahreszeit.
Ich will dir diesen Traum nicht nehmen, aber das ist der bundesweite Warntag und überall in ganz Deutschland gab es diese Tests, also hier in Berlin auch.
Wie war es für dich?
Na, bei uns droht ja keine Sturmflut, insofern nicht ganz so bedrohlich. Aber bei euch heulen dann richtig so Sirenen im Hafen und so? Oder wie ist das dann?
Wie? Habt ihr keine Sirenen gehört?
Nee, wir haben nur Handy.
Ach so, nee, genau. Und bei uns werden die Sturmflut-Warnungssirenen. Und das ist so ein bisschen, ist toll. Also es sind halt wirklich so wie in einem typischen deutschen Fernseh- oder stark geförderten Kinofilm, wenn in der Rückblende das Kriegstrauma der patenten, sexy und bodenständigen Hauptfigur erklärt wird und die Sirenen, wenn die Tonkonserve mit den Sirenen abgespielt wird, man weiß genau, jetzt wird sich die Schürze abgebunden und irgendwas Heroisches getan. So hört sich das an. Echt beste ja, Fernsehunterhaltung.
Aber ich finde es fast ein bisschen verschenkt von den Hamburger Behörden, dass sie da nicht in irgendeiner Form so quasi so, weißt du, so nicht einen Sirenenton, sondern Helmut Schmidt seufzt theatralisch oder irgendwie sowas oder pfeift durch die Zähne oder irgendwie sowas, weißt du? Dass man das nicht besser brandet, die Sturmflutnummer.
Ja, okay.
Sorry, tut mir leid, dass ich auf den Gräbern der Sturmflutopfer tanze quasi mit meinem schlechten Gag. Es tut mir leid, ich habe nicht so viel geschlafen. Ich bin ein bisschen müde, ich bin ein bisschen übernächtigt.
Du bist gestern 8 Stunden nach und von Hamburg gefahren, wirklich nur um zu meiner, hauptsächlich um zu meiner Buchpremiere zu kommen. Und es hat mich wirklich, also erstens war es eine Überraschung, die dir total gelungen ist. Ich dachte echt, ich halluziniere. Und ich fand es wahnsinnig toll, dass du bei der Buchpremiere von drinnen vom Ankommen und Einziehen, vom Einziehen und Ankommen drin, dass du da dabei warst. Das war richtig toll. Hat mich sehr gefreut.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Es war auch eine super Buchpremiere. Magst du eigentlich Überraschungen so grundsätzlich?
Puh. Ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Überraschungen gemacht. Also ich kann mich zum Beispiel...
Oh, erzähl.
Ja, ach naja, was heißt... Ich brauche oft länger, um mich auf Situationen einzustellen, als mir lieb wäre. Insofern schwierig. Und ich habe einmal erlebt, also ich war ja als Austauschstudent ein Jahr in New Orleans und habe da an dem English Department am Anfang so eine ganze Menge Leute kennengelernt, die halt auch alle in diesem gleichen Semester, das waren nicht so viele, vielleicht 20, 30 Leute oder so, die zur gleichen Zeit angefangen haben, an diesem English Department zu studieren. Und die kannte ich am Anfang ganz gut und dann habe ich da aber irgendwie auch so ein bisschen so einen anderen Kreis oder so entwickelt über meine MitbewohnerInnen und irgendwie hat sich das dann alles so ein bisschen fragmentarisiert und ich habe ganz andere Sachen gemacht. Und dann hat aber, hatte ich auch, glaube ich, Besuch von meiner Mutter, ich weiß es gar nicht mehr genau, von mir aus meiner Familie, jedenfalls haben dann Leute für mich, ganz, ganz liebe Menschen, was ich noch nie erlebt hatte, zu meinem Abschied eine Überraschungsparty organisiert. Oh. Und haben halt irgendwie dann, ich weiß gar nicht mehr, leider weiß ich nicht mehr genau, wer das war, aber auf alle Fälle war es so, dass es eine Person war, dadurch, dass ich da halt eben auch nur 2 Semester war, und nicht so ganz tiefe Wurzeln geschlagen habe. Das ist ja dann manchmal super intensiv. Und es war schon eine Person, mit der ich intensiv zu tun hatte, die dann aber sich entweder durch meine Mutter oder vielleicht war es auch die Zeit, als meine Schwester da war, noch so eine Liste, wen ich noch so kenne, aus meiner Studienanfangszeit da 9 Monate vorher. Und dann zwar so ein ganz tolles, so ein Restaurant, wo man wirklich nur so kübelweise die sogenannten Crawfish, also so ganz dunkelrote, krabbenartige große Krebse isst. Und da kam ich dann hin, so nach dem Motto, ja, wir gehen da jetzt zu viert hin, mein Mitbewohner, meine Mutter und ich und seine Schwester. Und dann saßen halt lauter Leute, so aus den letzten 9 Monaten, die irgendwie zusammen telefoniert hatten, mit denen ich aber teilweise wirklich seit 8 Monaten und 28 Tagen nicht mehr gesprochen hatte und wo ich überhaupt nicht wusste, warum die überhaupt auf den Call to Action, hey, wir machen für Till eine Surprise-Abschiedsfeier, die haben wahrscheinlich gedacht, okay, Free Seafood.
Ja,
genau. Let's go. Und das hat mich echt so ein bisschen, ich hatte halt so das Gefühl, hey, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Danke, dass ihr zu meiner Abschiedsfeier gekommen seid. Und es war komplett bizarr. Und danach habe ich halt gedacht, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich das selber ein bisschen gesteuert hätte. Aber gestern, das war eine, ich dachte wirklich einen kleinen Moment, weil ich auch in der Nacht davor wenig geschlafen habe, weil ich mir diese vermaledeite Präsidentschaftsdebatte angeguckt habe. Ich dachte wirklich ganz kurz, als du da mit unserem Freund Markus standest, ich halluziniere. Ich dachte wirklich, ich hätte irgendwie so einen Schwächeanfall oder so. Weil wenn ich einen Schwächeanfall habe, das Letzte, was ich dann sehen werde, wird dein
Antlitz sein. Sind Visionen von mir.
Ja.
Ja, das ist im Grunde auch der Effekt, den ich auf Männer insbesondere haben möchte, dass wenn ich immer auftauche, dass sie einfach in Ohnmacht fallen, ja, genau. Zusammensacken, auf die Knie gehen, bewusstlos werden. Freut mich, dass du angemessen überrascht warst. Und es war mir auch ein Anliegen, diese Überraschung nicht sozusagen kaputt zu machen, indem ich sie mit Verpflichtungen deinerseits sozusagen belade. Deswegen bin ich auch direkt danach wieder nach Hause gefahren, ohne mich jetzt bei euch noch auf die Couch einzuladen.
Ja,
quasi,
wobei
um
wir
dort zu übernachten.
Dich ja aggressiv aufgefordert haben.
Ich weiß, das habt ihr, aber ich hatte das Gefühl, es ist nicht perfekt, wenn ich sozusagen, wenn die Überraschung am Ende noch mit einer Mühe einhergeht und sei sie noch so klein, nämlich dass ihr mir noch ein Bett beziehen müsst. Womit ihr nicht gerechnet
habt. In dem Fall wäre es wirklich alles ganz einfach gewesen, weil mein Sohn gerade verreist ist. Aber ich habe mich sehr gefreut, die Hauptsache, dass du gesund nach Hause gekommen bist, und ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute Nacht um 3 deine Nachricht gesehen habe.
Genau.
und es ist, wir haben uns auch im Sommer gesehen und da hast du schon gesagt, du hast mich beiseite genommen. Und hast mir ins Ohr geraunt, Till, ich würde im Podcast gerne mal über Spannung sprechen.
Mm.
Was hat es damit auf sich?
Naja, es ist ja so. Wir sind jetzt in Folge 118 und wir haben schon einige Themen behandelt, aber Spannung haben wir noch nicht behandelt, was lustig ist, weil du bist ja Autor von Kriminalromanen und Spannung ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Hauptbestandteil deines Handwerks und ich würde gerne mit dir mal drüber sprechen, ganz handwerklich. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon sehr viel so Vibe-basierte Folgen gemacht. Wir können jetzt auch mal wieder was Handwerkliches machen. Wie funktioniert Spannung? Wie funktioniert sie vielleicht nicht? Und wie arbeitet man damit? Braucht man sie überhaupt? Mag man sie überhaupt? Und ich dachte, können wir mal ein halbes Stündchen, so 20 Minuten drüber quatschen. Das war mein Anliegen.
Bist du eine Spannungsleserin? Also liest du gern, wenn auf dem Buch hinten drauf steht, also was spricht dich mehr an, wenn hinten drauf steht, ein Generalangriff auf ihre Zwerchfellmuskeln oder ein Drahtseilakt der Hochspannung?
Beides nicht so richtig, ne? Also die Sache ist die, ich bin ja echt so, ich bin ja so total Vanilla und das das bezieht sich eben auch auf meinen Kulturkonsum. Ich mag zum Beispiel total gern Spoiler. Ich spoiler mir eigentlich selber super gerne Bücher, Filme, Serien. Ich bin echt niemand, der so total darauf achtet, auf keinen Fall mitzukriegen, wie irgendwas ausgeht.
Ach, echt?
Ich kann Spannung nicht so gut aushalten. Ich grusel mich nicht so gerne. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Teenager so eine Stephen King-Phase hatte, wie ja wahrscheinlich viele, und dass ich in einem Sommer in Italien sowohl The Shining gelesen habe als auch It. Und das so, weil es so spannend war, das so durchgesuchtet habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwie gar nicht so schön war. Also es kann ja auch so ein total beglückendes Erlebnis sein, wenn man in so ein Buch so versinkt, dass man nicht aufhören mag zu lesen und so ein 400-Seiten-Teil irgendwie in 2 Tagen durchballert und sich gar nicht mehr bewegen mag, weil man eigentlich immer nur noch an dieses Buch denken kann. So war das da mit diesen beiden Romanen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich da irgendwie verkrampft in so einem Korbsessel saß und nicht aufhören konnte zu lesen und es eigentlich aber nicht genossen habe.
Oh, wow,
deswegen,
okay.
Ich bin gar nicht so ein Typ für Spannung. Ich lese auch ganz oft bei Büchern die letzte Seite, einfach irgendwann mal zwischendurch.
Okay, interessant. Weil das mache ich. Also
wie ist es bei dir?
Ich hätte auch gesagt, dass ich überhaupt nicht so ein intensives Verhältnis zur Spannung habe. Mein erstes Ding ist, wenn ich lese hinten auf einem Buch, zum Beispiel bei der Jerry Cotton-Reihe ist ja gerne auch mal bei dieser Kriminalroman-Reihe, für die ich auch mal was mit Markus geschrieben habe, da ist ja gerne dann so ein Störer noch vorne drauf, wo dann sowas wie Vorsicht, Hochspannung und so auch mit so ein bisschen so einem elektrischen Symbol oder so. Also wenn ich glaube, also von vornherein glaube ich das erstmal nicht. Wenn auf einem Buch steht, dass diese Hochspannungsalarm, dieser Thriller wird ihre Nerven zerfetzen, ich glaube es erstmal einfach nicht.
Okay, wenn du asiatisch essen gehst und da sind so 3 Chilischoten neben dem Curry, das du dir bestellst, denkst du dann auch, wollen wir doch mal sehen, oder bist du da, hast du da mehr Vertrauen?
Also wenn es sich um ein Kettenrestaurant handelt, von dem es mehrere Filialen in der Stadt gibt, dann glaube ich es überhaupt nicht. Aber wenn es sich um einen Familienbetrieb handelt, dann der von Menschen mit einem entsprechenden kulturellen Hintergrund geführt wird, dann glaube ich es total. Und das ist genau das Interessante, das ist das super perfekte Beispiel, weil ich glaube nicht, also das, ich finde das Handwerk, das tatsächliche Handwerk der Spannung so schwierig, dass ich in den allerwenigsten Fällen wirklich glaube, dass die Person das beherrscht. Darum glaube ich es erstmal nicht. Komischerweise würde ich auch immer sagen, dass mich das eigentlich gar nicht so richtig interessiert und dass mich eigentlich andere Sachen irgendwie mehr faszinieren. Also es gibt zum Beispiel, was mir immer, also bei Muriel Spark ist es ganz oft so, dass sie so im Grunde genommen am Anfang schon erzählt, das berühmteste Beispiel ist die Blütezeit der Miss Jean Brody, wo sie eigentlich auf den ersten 10 Seiten von dieser Lehrerin erzählt, die so eine Gruppe von Schülerinnen um sich geschart hat, die so eine Art In-Group und die sie im Grunde, denen sie so das Leben und die Welt erklärt und so weiter. Und auf den ersten 10 Seiten erzählt Muriel Spark eigentlich schon, was mit all diesen Schülerinnen später passiert, dass die eine bei einem Hotelfeuer ums Leben kommt und die andere Nonne wird. Und sie erzählt auch, dass diese Schülerinnen diese Lehrerin verraten werden. Also sie erzählt, also im Grunde genommen nimmt sie von Anfang an so dieses Ding raus und sagt, okay, also es geht jetzt nicht darum, dass ihr irgendwie mit großer Spannung erwarten müsst, wie sich der Plot entwickelt, sondern der entwickelt sich so und so. Und jetzt irgendwie fasziniert mich dann halt total, okay, woher kommt dann jetzt halt die Anziehung, die der Text noch hat? Ich spoilere mich aber wirklich, also dann würde ich halt eigentlich sagen, eigentlich lege ich offenbar null Wert auf so Plotspannung, weil sowas mag ich total gerne. Aber ich lese zum Beispiel Also selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht, Faust ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich lese ja schon,
Faust.
ey, manchmal muss ich ja durch die Kinder, so ein, in Hamburg werden solche Sachen ja noch an der Schule gelesen.
Ja, in Berlin nicht mehr.
Ja, da
Das,
muss
wo werden die
ich,
Kinder alphabetisiert werden
da,
in ihrer Schulzeit?
ja, bei uns ist ja so Spückenkiekerei und so, das ist ja sehr,
Ja.
sehr, sehr hoch im Kurs hier. Aber wenn ich so Bücher lese, die schon in Ausgaben erscheinen, wo ein Vorwort drin ist, also wo man zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, also irgendein Buch, ja, meinetwegen sogar von Jane Austen oder so, was ich noch nicht gelesen habe, und im Vorwort sagt dann noch mal irgendjemand, Mensch, ja, und es ist so doll, wie sie das gemacht hat, und so diese berühmte Szene, wo A dann B heiratet und man hätte das nie gedacht, weil diese, wo ich da, niemals, niemals würde ich selbst bei einem Buch, wo es nur darum geht, wer am Ende wen heiratet, das Vorwort lesen. Und selbst bei, ich weiß nicht genau, wie Hamlet ausgeht, weil ich zu lange her ist, dass ich das mal gesehen habe. Und ich würde niemals vorher in einen Theaterführer gucken, um dem Stück. Also ich möchte das wirklich, irgendwie, ich möchte wenig wissen und ich möchte mich gerne überraschen lassen oder mitnehmen lassen, aber ich glaube irgendwie immer nicht, dass Sachen, die von sich selber behaupten, spannend zu sein, wirklich so richtig spannend sind. Und darum, also mich zieht es überhaupt nicht an, und Hochspannungsliteratur, ich kenne dieses, ich kenne diesen Effekt auch, den du beschreibst, aber bei mir hat sich das, ich habe nicht bei Stephen King eingestellt, ich habe so ein. Es gibt ein Buch von Patricia Highsmith, der Geschichtenerzähler, der davon handelt, dass ein Mann sich im Grunde genommen die ganze Zeit, oh, wie immer bei Highsmith, sind die Männer aus ihrer Sicht völlig zu Recht von ihren Frauen genervt und träumen aus ihrer Sicht völlig zu Recht davon, ihre Frauen umzubringen. Und dieser Mann denkt halt immer, oh Mann, ey, ganz ehrlich, ach, vielleicht wäre ich doch besser ohne sie dran, und stellt sich so ein bisschen vor, zum Beispiel, er schmeißt dann so einen Teppich weg und rollt den so zusammen und trägt ihn raus und denkt so, ja, so wäre das, wenn sie da drin wäre. Und die Frau haut dann aber irgendwie, mag ihn auch nicht mehr so richtig. Schocker. Und verschwindet. Und dann denken natürlich alle, er hätte seine Frau umgebracht. Was er aber gar nicht getan hat, und er verhält sich dann halt die ganze, also plötzlich wird alles, was er getan hat, und dieser Mann auch durch sein weiteres Verhalten, obwohl er eigentlich von den Taten her unschuldig ist, verstrickt sich total immer tiefer, sozusagen tatsächlich in so eine Art Gedankenverbrechen. Und es sind aber so alltägliche Sachen, die ihm widerfahren und die dann aber verdächtig sind und die ihn immer tiefer ins Unglück reißen, dass es einen wahnsinnigen, so einen Naturalismus, wirklich, es ist so super aus dem Leben gegriffen. Und da erinnere ich mich, dass ich oft, so ähnlich wie du in deinem Korbstuhl so unruhig rumgerückt bist, morgens aufgewacht bin mit diesem Gefühl, oh mein Gott, irgendwas ganz Schreckliches ist doch passiert. Was war denn heute nochmal? Ach so, nee, ich muss ja nur weiterlesen, wie er jetzt da wirklich jetzt, jetzt hat ihn gerade die Polizei befragt, und wie er jetzt da denn da rauskommt. Und das hat mich emotional super mitgenommen, aber da mag ich dann schon so diesen, ja, diesen Erleichterung, dieses Erleichterungsmoment, Horst, es war, es ist ja nur ein Buch, wie schön. Das hab ich schon ganz gerne.
Ja, und jetzt, anders als Teenager, könnte ich wahrscheinlich auch sozusagen das Handwerk dahinter besser gutieren. Also es ist ja schon interessant, wie jemand sowas macht. Als du deine Danowski-Krimis geschrieben hast, du hast ja dann am Ende sozusagen, es gibt ja beim Kriminalroman dann immer relativ klare Vorgaben. Also entweder jemand geht tot und wir wissen schon, wer es war, oder wir wissen noch nicht, wer es war und wollen es rausfinden. Hast du dir immer vorher schon ganz genau überlegt, okay, dies wird jetzt eine Folge mit Adam Danowski, wo von Anfang an klar ist, wer der Mörder ist, wo es noch nicht klar ist, wo wir erst auf eine falsche Fährte gelockt werden. Also hast du, was die Spannungsmomente angeht, vorher einen genauen Plan, wie du das bauen willst oder nicht?
Ich würde
Also
eher
wer wie
sagen,
viel weiß, das ist die Frage.
genau, das ist das Hauptthema. Das andere ist ja eher so eine Genreentscheidung, und das war da halt, Also dieses klassische Whodunit wird, wie ich dann damals erfahren habe, vielleicht ist es inzwischen anders, aber es wurde so in der Verlags- und vielleicht sogar auch buchhandelsintern als intelligente Spannung bezeichnet. In Abgrenzung zum Thriller, wo es halt nicht darum geht, wer war's, und wo man halt nicht so mitdenken muss, sondern wo es mehr darum geht, schaffen die X oder Y bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Bombe zu entschärfen, oder schafft diese Person es anders, sich aus einer Bedrohungssituation eingekerkert, eingemauert, keine Ahnung, zu befreien. Ist da sozusagen so diese intellektuelle Spannung, oh mein Gott, wer wird's gewesen sein und wie kommen sie darauf und in welche Gefahr geraten sie? Aber genau dieser Punkt, ich habe dann vorher auch Patricia Highsmith, ich verstehe nicht, warum ich so viel über diese Autorin, deren Namen ich nicht aussprechen kann, reden möchte, hat ein Buch geschrieben, was Suspense heißt, oder wie man einen Thriller schreibt, wobei Thriller da einfach nur, ich kann auch nicht Thriller sagen, ich weiß, ist völlig durch. Das wird da gleichwertig mit Kriminalroman verwendet. Und da geht's genau darum, also sie schreibt im Grunde genommen, gibt auch so Interviews mit Alfred Hitchcock, wo er das auch so beschreibt, und sie macht es für den Romanbereich und illustriert es und erklärt es sehr ausführlich, dass Spannung nur dadurch entsteht, dass du halt als Autorin managst, wer was wann weiß, und dass es eben immer ganz einfach so funktioniert, dass du als Leserin immer ein bisschen mehr weißt über die Person, über die Bedrohung, die für die Person entsteht, als die Person selber weiß. Also dieses ganz klassische Ding, was zum Beispiel Diana überhaupt nicht aushalten kann und was sie auch verstehen kann. Jemand schleicht sich in ein Hotelzimmer und fängt an, die Schubladen zu durchsuchen, und Schnitt, wir sehen, wie die Person, die in dem Hotelzimmer wohnt, die Hotellobby betritt und den Fahrstuhlknopf drückt, Schnitt, Person zieht die zweite Schublade auf und so weiter. Die Person weiß nicht, dass der Fahrstuhl dritte, vierte, fünfte Etage anzeigt. Also dieses ganz Einfache, und dieses Prinzip aber eben angewendet auf dieses Erzählen im Roman oder im Kriminalroman. Ich sag dir auch gleich und frag dich auch gleich, warum ich glaube, dass sich das nicht unterscheidet. Das ist total, um deine Frage zu beantworten, eine grundsätzliche Entscheidung. Und die hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich mich der Einfachheit halber für multiperspektivisches Erzählen entschieden habe. Also dass damit immer...
Weil es dann einfacher ist, sozusagen dem Leser immer ein bisschen mehr Information zu geben, als die handelnden Personen
ganz genau, in dem Moment haben. Ja, genau. Und weil du dann auch nicht, also weil du dann merkst, die Person, der Protagonist zieht vielleicht auch weiß weniger oder zieht die falschen Schlüsse aus den Informationen, die vorliegen, weil wir schon wieder merken, dass man aus der Perspektive einer anderen Person das alles anders einordnen kann. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass es so, also das ist, vielleicht ist das eher so eine psychologische Spannung dann, die ich auch reizvoll finde, die auf alle Fälle Spaß macht zu schreiben. Es gibt aber so eine andere Art von Spannung, wo ich eher so das Gefühl habe, die ist so künstlich, weil sozusagen zwischen AutorInnen und LeserInnen so ein, wie so ein Vertrag entsteht. Ja, das finden wir jetzt spannend. Lass uns mal darauf einigen, dass wir das jetzt spannend finden. Und zwar meine ich damit, wenn immer die Hauptfigur...
Das dunkle Geheimnis wenn
die Hauptfigur immer so in Gefahr gerät. Mhm. Verstehst du, du guckst einen James-Bond-Film, und in der Mitte ist James Bond unmittelbar durch den Tod oder durch einen sehr tiefen Absturz oder durch irgendwas, durch eine traumatische, schwerste Verletzung bedroht. Und du weißt ja aber ganz genau, dieses Franchise und dieser Film wird nicht plötzlich nach 80 von 390 Minuten damit enden, dass James Bond tot ist oder einen Arm verliert. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber guck mal, das ist genau die Art von Spannung, die ich dann wieder gut aushalten kann, weil ich dann ja schon weiß, dass er das wahrscheinlich, dass er die Nummer in der Kreissäge überleben wird. Das kann jemand wie ich besser aushalten als, so wie Diana, jemand durchsucht ein Hotelzimmer, Spannung. Oder wie sowas wie Game of Thrones, wo halt ständig Hauptfiguren getötet werden, was dann irgendwie so der Hauptthrill dieser ganzen Serie ist, dass halt ständig ist man so ein bisschen investiert in irgendeine Figur und kaum hat man sie ein kleines bisschen lieb gewonnen, wird sie halt umgebracht. Das kann ich, da habe ich keine Freude dran, ich bin leider so simpel gestrickt.
Nee, aber ich würde das überhaupt nicht jetzt hierarchisieren oder bewerten oder so. Künstlich klingt vielleicht negativ, dann ist vielleicht doch das mit diesem Vertrag oder mit diesem, ja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, es spannend zu finden, aber, und darum ist es für dich halt zum Beispiel nicht so belastend und das kann ich total verstehen, wir wissen ja aber, dass nichts passiert. Also es ist zum Beispiel so, dass ich auch bei meinen Krimi-Lesungen immer mit so einem Cliffhanger aufhöre, wo halt irgendwie Adam Danowski gerade in totaler Gefahr ist und dann auch immer so ein bisschen so ein Raunen durch den Saal oder durch den Raum oder durch den, weiß ich nicht, also ein Raunen geht da so durch und dann so ein bisschen so hoho und ja, sie können uns doch jetzt hier nicht so zappeln lassen und so. Und das ist total schön und das ist lustig und das ist ein guter Moment, aber wir wissen doch alle, dass sie sehen ja, an welcher Stelle im Buch ich gerade bin und was ich vorgelesen habe und dass ich meine Karriere nicht damit beende, dass der Kommissar auf Seite 120 ertrinkt, ist halt irgendwie, aber trotzdem ist es, hat's was Reizvolles, ich würde es aber halt als künstlich, weil es steht nichts auf dem Spiel, weißt du, was ich meine? Während halt zum Beispiel bei so einer Autorin wie Patricia Highsmith weiß man halt die ganze Zeit nicht, also man weiß halt, dass sie komplett emotionslos ihren Figuren gegenüber ist und wie du bei Game of Thrones als Beispiel genau das Gleiche. Du weißt, die sind komplett gewissenlos und es ist sogar Prinzip, dass du dich eben nicht darauf verlassen kannst. Ich finde aber, dass das alles im Rahmen dessen, was man halt so, ja, also ich ja, finde, das hat alles die gleiche Berechtigung. Es ist aber natürlich so, ich finde, die Sachen sind handwerklich unterschiedlich schwer zu machen. Ich finde zum Beispiel diese psychologische Spannung, jemand stellt sich vor, er begeht ein Verbrechen und dann sieht es plötzlich wirklich so aus, als hätte er ein Verbrechen begangen und er gerät dadurch in ganz große Schwierigkeiten. Das finde ich handwerklich super schwierig zu machen, weil es super schwer ist, es plausibel zu machen. Und das bewundere ich dann, wenn das gelingt. Wenn man beschreibt, wie eine Hauptfigur, die einer Serie den Namen gegeben hat, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung,
James Bond,
das kann halt spektakulär anzuschauen oder gut zu lesen sein oder so. Ich finde es aber handwerklich nicht so anspruchsvoll, weil wir ja halt wissen. Und ich finde es auch handwerklich nicht so anspruchsvoll, eine Figur über wie George R.R. Martin 2-3 Bände aufzubauen oder über 50 Seiten am Anfang des ersten Bandes oder bei der Serie halt eine Folge oder so aufzubauen und dann diese Figur zu töten. Das ist halt irgendwie nicht so schwierig zu machen. Das ist ein Schockeffekt, der ist Beschlusssache. Und darum traue ich halt selten irgendwie das Gefühl, dass diese kompliziert zu machende Spannung wirklich gelingt. Und meine These wäre jetzt aber, und darum finde ich es interessant, dass du mich hier als Krimi-Autor ansprichst, weil ich finde, es ist null ein Unterschied dazu, was du zum Beispiel in deinen Büchern machst.
Ja, stimmt auch. Ich wollte einfach gerne ein bisschen den Fokus auf dich legen heute.
Oh mein Gott, ey.
du hast total recht. Die Mechanismen sind nicht so unterschiedlich, das stimmt total. Und das funktioniert ja, also zum Beispiel einen handwerklichen Kniff, den ich zum Beispiel ganz gerne mag beim Lesen, ist im Grunde das, was du gerade über das Muriel Spark Buch gesagt hast, wenn man im Grunde genau weiß, was gleich passieren wird. Und das ist eine Form von Spannung, die ich zum Beispiel mag. Das funktioniert ja auch in unterschiedlichen Genres. Also es gibt zum Beispiel, bei Stephen King gibt es das ganz oft, zum Beispiel bei Misery gibt es diese eine Szene, wo sie halt mitkriegt, dass er halt heimlich immer sein Zimmer verlässt und so. Und dann erzählt, und er weiß, dass er dafür jetzt bestraft wird, und dann erzählt sie ihm so ganz beiläufig von so einer Foltermethode, von, ich krieg's ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau zusammen, aber das halt.
Nicht so schlimm.
Genau, da sind aus irgendeinem Anlass irgendwie irgendwo Leuten halt die Beine abgehackt werden, wenn sie irgendwas Schlimmes machen. Und du weißt halt in dem Moment, in dem sie das erzählt, das ist genau das, was ihm jetzt passieren wird.
Ja,
ja. Sowas mag ich. Du hast es auch gemacht an einer Stelle.
Sagt sie, okay.
Ja, Leuten die Beine abkacken. Aber du hast es in einem Danowski, ich glaube, unter Wasser war das, hast du das auch gemacht. So eine Stelle, die sich dann halt auch gut vorlesen lässt, wo du so ein kleines, in so einem heiteren Do-it-yourself-Video-Tutorial-Style beschreibst, wie jemand einen Baseballschläger mit Nägeln bestickt. Und
klar, der muss dann irgendwann eingesetzt werden.
Und,
so. Ja,
und
ja.
Man weiß halt im Grunde, und es kommt an einer Stelle, wo man genau weiß, was damit passiert, nämlich jemand wird jemand mit diesem Ding halt einfach um die Ecke bringen. Sowas kann ich sehr gut leiden. Und das gibt's ja zum Beispiel auch, also wir haben ja mal drüber gesprochen, dass im Zuge dieser ganzen MeToo-Geschichten, das hat man, glaube ich, gelesen, dass die in der amerikanischen Romance-Novel-Szene sich die AutorInnen da sehr viel Gedanken drüber machen, wie man so Fragen von Consent in so Romance-Novels einbauen kann, die halt oft mit so Bildern arbeiten, wo die eigentlich noch nicht ganz willige Hauptfigur sich dann doch so ein bisschen überwältigt wird, und eigentlich will sie es nicht, aber dann will sie es irgendwie doch so. Und wie man damit umgeht im Zeitalter von MeToo, und das dann zum Teil so gelöst wurde, dass also der supermuskulöse Krieger oder Drachenreiter oder was weiß ich, der Heldin quasi auf so eine sexy Art genau sagt, was er jetzt gleich alles mit ihr machen wird.
Mhm.
Was zumindest in der Vorstellung noch ein kleines Fenster lässt von, oh nee, will ich aber vielleicht gar nicht, ich gehe. Aber bevor er all diese Dinge mit ihr tut, erzählt es ihr vorher. Und das ist ja auch ein bisschen sexy. Also ich glaube, die Methode funktioniert in vielen Genres, und das mag ich eigentlich ganz gern.
Mhm, interessant, ja. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist auch wirklich, ich frage mich gerade, ob ich das jetzt nochmal gemacht habe. Also in den Disco-Romanen. Nee, aber es ist wirklich interessant. Ich brauche noch den einen oder anderen Knalleffekt. Vielleicht sollte ich damit nochmal arbeiten. Mich erinnert es auch an etwas, jetzt mal nochmal abgesehen von dieser Methode. Entschuldigung, ich kriege hier irgendwie wirklich ständig eine Cut-Warn, weil ich habe schon auf Nicht-Stören geschaltet, aber natürlich...
Sturmflut is coming.
Ja, Sturmflut schlägt Nicht-Stören, aber ist ja auch egal. Ist ein Live-Podcast, so ist es nun mal.
Mitten aus der Katastrophe.
Mitten, also gesendet. Wirklich mitten quasi aus, es ist wirklich absolut aus dem Sturmflutbunker im Grunde genommen.
Mal gucken, ob unsere HörerInnen bis zum Ende dieser Podcast-Folge noch mitkriegen, ob dein Haus noch steht oder ob du in den Fluten...
Und es war so ein schöner blauer Himmel. Es ist ja aber tatsächlich, also ich meine, wenn wir jetzt mal über Junge Frau sprechen, deinen ersten Roman, es fängt damit an, also für mich ist überhaupt die Frage, ob nicht einfach beim Kriminalroman so diese Spannung, die durch, ja, sozusagen so ein Vertrag, wir tun jetzt mal so, als ob der Hauptfigur was passiert, klar, die Spannung wird so ein bisschen hochgeregelt, und es kommt halt die körperliche Gewalt und die Bedrohung von körperlicher Gewalt und überhaupt sehr elementare, Leib- und Leben bedrohende Szenarien dazu. Aber im Grunde genommen, du fängst damit an, dass dieser Brief im Pflegeheimzimmer von Evelyn liegt und dass Hannah den Brief mitnimmt, und die Spannung ist dann natürlich, ja, was steht denn jetzt in dem Brief? Unterhaltungsliteratur kann man aber ohne diese Spannungskniffe, was ist da drin, was steht da drin, was
kriegen
hat der,
sich die beiden?
Kriegen sich die beiden, macht der das jetzt oder nicht? Das geht ja gar nicht, oder? Also es geht schon, aber ich kann es nicht zum Beispiel so richtig.
Nö, ich glaube, du hast auch ein größeres Bedürfnis danach. Also du magst doch eigentlich so Geschichten ohne Plot und ohne Konflikt und so weiter. Das ist doch, wo es einfach nur so Vibes gibt. Aber tatsächlich, ich würde sagen, in der Unterhaltungsliteratur kommt man ohne Konflikt, und der Konflikt ist ja quasi die Basis jeder Spannung, nicht so richtig aus. Nee, das stimmt.
Okay, was ist denn da der Konflikt? Der Konflikt ist, dass Evelyn so tut, als wäre der Brief eigentlich nicht so wichtig und Hannah aber den Brief wichtig findet.
Ja, der Konflikt ist, dass sie nicht drüber reden will und Gründe dafür hat und dass Hannah rausfinden möchte, was dahinter steckt und warum nicht und so weiter.
Und ermüdet dich das nicht manchmal?
Nee, mich ermüdet das nicht.
Ich muss dann so,
mich ermüden eher so Vibes.
Ja, ich muss dann irgendwie an Lina Ferrante und ich glaube, es ist nicht der erste Band von Meine geniale Freundin, aber wo dann irgendwie Lila anfängt, auch Bücher zu lesen auf Betreiben von Linu. Und irgendwann hat sie halt 3, 4, 5, 6, 7 Romane gelesen und dann reicht es ihr auch. Und dann sagt sie, es reicht mir, es ist immer das Gleiche. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich schreibe es aber in die Shownotes. Es geht immer darum, dass ein kleines Ding irgendwie größer werden will und ein großes Ding es daran hindern will. Oder irgendwie so. Und es stimmt, das ist irgendwie immer so dieses, ich will das, du willst das. Wir wollen nicht das Gleiche.
Ja, aber das Interessante ist doch, dass in dem Buch, in dem du das gelesen hast, genau das Gleiche passiert. Also das ist ja auch da genau die Geschichte.
Absolut, ja.
Etwas Kleines will größer werden und etwas Großes will es davon abbringen. Also,
total, ja. Und komischerweise ist das im Nachhinein auch das, was mich lustig, dass du das vorhin, ich habe vorhin gedacht, ich habe nie Stephen King gelesen. Ich habe die ersten 100 Seiten von It gelesen, aber viel zu spät, mit Mitte 40, und konnte überhaupt nichts damit anfangen, leider. Und jetzt ist es, glaube ich, wirklich zu spät in meinem Leben. Aber ich habe gedacht, ich kann trotzdem dieses Gefühl, was Alina da beschreibt, ich kenne das. Und es war genau das Gefühl, was ich bei dem Lesen von dem neapolitanischen Quartett hatte, dass ich die ganze Zeit dachte, Alter, irgendwie will ich das auch alles gar nicht mehr wissen. Und dann immer dieser komische, ich fand es alles total großartig, es war wirklich für mich auch, aber eher wegen solcher Beobachtung und solcher,
und aber es und war der ein bisschen Atmosphäre. Schlimm, ne?
Ja, aber den Plot und immer dieses, Alter, kann sie jetzt mal bitte aufhören, immer wieder zu diesem Typen zurückzugehen, und kann sie sich, was ich auch als männlicher Leser irgendwie eigentlich nicht so eine richtig tolle Rolle finde, in der ich nicht sein will, aber ich habe halt ständig gedacht, kann sie sich mal um ihre Kinder kümmern, statt immer nur mit diesen Typen ficken zu wollen.
Mit dieser Nulpe, mit diesem scheiß Nino.
Ja, Nino, genau. Dieser unfassbare Dreckslappen.
Ja.
Das ging mir genauso.
Geil, dass wir wieder über Nino reden, das haben wir schon so oft gemacht und schon lange nicht mehr.
Aber ich habe auch, ich habe richtig in meinem Sofa gekauert und habe gedacht, irgendwie mir gefällt alles daran gut, aber ich fühle mich total scheiße.
Ja, aber so ging es mir auch. So ging es mir auch. Ich dachte, nachdem ich das vierte, ich habe sie alle gelesen, ich habe sie alle auch so richtig schnell und konnte auch nicht aufhören und wollte es auch unbedingt wissen. Und habe am Ende gedacht, ich hätte einfach nur das erste lesen sollen.
Das geht ja aber nicht, weil das erste ja mit dieser unfassbar spannenden Szene
mit diesem
Cliffhanger anhängt, wo sie plötzlich dann, wo ihr klar wird, dass er diese Schuhe verraten hat. Mhm. Anders kann ich das jetzt nicht mehr, kriege ich das nicht mehr zusammen.
Naja, und es fängt ja schon im Grunde an mit einem Cliffhanger, das allererste Buch fängt damit an, dass Lila verschwunden ist. Und dass wir, also als erwachsene Frau, dass ihr Sohn anruft und sagt, sie ist weg.
Und das ist interessant, weil das ist.
Und dann geht es sozusagen los in der Kindheit.
Das fand ich null spannend, fand ich super uninteressant. Und das habe ich null geglaubt und es hat mich bis zum Ende nicht interessiert. Weil das ist für mich wirklich sowas, und leider muss ich sagen, da weiß ich mir manchmal auch nicht anders zu helfen. Aber das war für mich so, ja, komisch, das hat mich irgendwie gar nicht interessiert. Ich kannte die ja auch noch nicht, weißt du?
Ja, stimmt. Ja, das ist halt das Ding. Man muss auch ein bisschen investiert sein in eine Figur, damit irgendwas, was mit ihr passiert oder nicht passiert, Spannung entwickelt. Magst du Cliffhanger eigentlich?
Du
hast ja im Grunde in jedem deiner Danowskis auch am Ende einen kleinen Cliffhanger, damit klar ist, es geht weiter und es kommt ein nächster Band. Und dann musst du den ja auch irgendwie aufnehmen. Hast dich manchmal schon geärgert über einen Cliffhanger, den du reingebaut hast, weil du den ja dann im nächsten Band noch auflösen musst oder nicht?
Nee, mir geht's mit den Cliffhangern wirklich eigentlich genauso wie mit dem, was ich vorhin als künstlich erzeugte Spannung genannt habe. Ich finde, es ist halt nochmal auf einer anderen Ebene, aber auch so ein, ja, wie so ein Spiel, was man mit den LeserInnen zusammen spielt. Und es hat sowas, also ich mag das total gerne, das selber zu machen, weil das auch so, das ist irgendwie eine Herausforderung und gleichzeitig ist es dann auch was, wo ich mich selber erstens frage, auf welche Klippe steuern wir denn jetzt hier zu? Ich finde es eigentlich im Krimi auch gut, wenn jedes Kapitel dieser Struktur folgt. Also, dass jedes Kapitel im Grunde genommen so eine Drei-Akt-Struktur hat, aber der letzte Akt fällt eigentlich weg und es endet sozusagen immer im Konflikt. Und man blendet eigentlich immer auf dem Höhepunkt des Konfliktes, nennen wir es dann Cliffhanger, schon im einzelnen Kapitel wieder weg, sodass nie irgendwie das Kapitel, als wenn so ein Akkord aufgelöst wird, das Kapitel darf nie mit so einer behaglichen Stimmung oder so zu Ende gehen. Das finde ich beim Krimi total wichtig und auch schön zu schreiben, weil das irgendwie so ein Moment ist, das macht dann auch Spaß, finde ich, was wegzulassen, damit der Cliffhanger entsteht.
Ja, total.
Und
ich mag das auch.
Ja, und was ich super gerne mag, also ich habe diesen Sommer zum ersten Mal das Buch Middlemarch von George Eliot gelesen, an das ich immer nicht reingekommen bin, weil ich den Anfang und auch diesen ganzen Hintergrund, eine englische Autorin schreibt 1870 über 1830 und warum sie über diese Reformzeit da schreibt und was da die... Ich fand das alles immer wahnsinnig schwierig und verkopft, da reinzukommen. Und nachdem ich dann aber drin war und mir klar wurde, okay, das war auch so ein, so wie die Charles Dickens Romane, es war auch, oder wie viele Sachen aus der Zeit, auch ganz viele japanische Romane, das war auch so ein Ding, was in Portionen gedruckt, nicht in dem Fall nicht in der Tageszeitung, aber es waren so, ich glaube, 10 oder 20 Lieferungen, die Leute so wie abonniert haben. Und darum gibt es auch in so einem Buch, was irgendwie halt so als Hochliteratur und so weiter gilt, gibt es dann halt so total krasse und auch ein bisschen plumpe Cliffhanger. Und ich finde es total schön, weil das sowas, das hat bei aller Ernsthaftigkeit der Thematik und bei allem Respekt der Figuren gegenüber und auch bei der Würde so eines Textes, hat es dann trotzdem sowas Unernstes und Verspieltes und ein bisschen Albernes und es gefällt mir wahnsinnig gut. Ich liebe das.
Ja, es gefällt mir auch beim Lesen, es gefällt mir aber auch wirklich beim Schreiben, so wie du sagst. Ich freue mich immer total, wenn ein Kapitel so zu Ende geht, dass ich weiß, es gibt für den Leser, die Leserin einen super guten Grund, weiterzulesen und für mich auch weiter zu schreiben. Vor allem, weil ich ja immer diese wechselnden Zeitebenen habe. Man muss ja dann ein Kapitel endet und dann muss man wieder in einer anderen Zeitebene erstmal weitermachen und dann vielleicht ist man kurz genervt, weil man jetzt eigentlich gerne wüsste, wie das weitergeht. Aber man muss erst das andere Kapitel lesen und so.
Da lacht sie.
Wenn es klappt, bin ich immer irgendwie sehr glücklich darüber. Das sind dann echt so Händereib-Momente, finde ich, wenn ein Kapitel gut aufhört und eben nicht so behaglich, sondern wenn einem so ein guter Schluss, so ein Kapitelschluss gelingt, wo man schon weiß, ist ein guter Cliffhanger.
Genau, oder die Behaglichkeit, das habe ich vorhin gedacht, wenn du aber genau weißt, entweder weil du als Leserin schon ein bisschen mehr Informationen hast, oder weil du weißt, die verdrängen im Grunde genommen gerade was. Aber manchmal kann es ja durchaus auch sein, das mag ich schon auch, wenn Figuren sich also ich hatte immer, wenn Figuren sich so in der großen Bedrohung und auch in der psychologischen Krise oder in so einer mit dem Sound der Katastrophenwarnung im Ohr wenn Figuren sich irgendwie so ein bisschen so gemütlich machen kurz, weißt du, das mag ich irgendwie. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt nie Herr der Ringe gelesen, ich habe meinem Sohn aber ein bisschen daraus vorgelesen und da habe ich gemerkt, dass das was ist, was total davon lebt, dass es immer wieder so Momente der, auch so einer Behaglichkeit, wo Leute sich so zurückziehen und in so geschützte Räume was besprechen, was essen, total wichtig. Und das mag ich schon auch wirklich, wirklich super gern. Ich wollte zum Beispiel immer, und ich glaube, es ist mir aber nicht gelungen, es gibt tatsächlich, ich glaube, bei Blutapfel so eine längere Konstellation, Passage und so weiter, wo Adam Danowski und möglicherweise auch Finzi und oder Meta, ich weiß es nicht mehr genau, eigentlich, weil ihre Telefone getrackt werden und weil sie verfolgt werden und weil sie überwacht werden und weil sie nicht mehr wissen, ob sie dem BND, der sich jetzt auch noch eingeschaltet hat, vertrauen dürfen. Und die müssen wirklich verlassen ihre Wohnung und driften so eine Zeit lang irgendwie so durch die Gegend. Und ich wollte eigentlich immer so eine Szene schreiben, wie die gezwungen sind, auf so einem Spielplatzhäuschen in so einem Spielplatzhäuschen zu übernachten, weil ich gedacht habe, es wäre so total geil, wenn das halt so wirklich der maximale Kontrast, totale Bedrohung und dann aber so ein bisschen so, oh ja, guck mal, ich habe auch ein paar Kekse mitgebracht und ja, hast du noch eine Decke? Ja, hier, guck mal, oh ja. Also irgendwie, ja, das hätte ich immer.
Das hätte der Moment sein können, wo Finzi und Meta zusammenkommen, weißt du?
Ja, hinterher ist man immer schlauer.
Ja, toll. Ich sage richtig, dir. Richtig Nummer, ey.
Ich finde es aber total toll und eigentlich lustigerweise wäre vielleicht sogar das Thema, vielleicht ist das Thema der und dieser Folge tatsächlich Cliffhanger. Weil, naja, also auch gerade in dem Sinne, dass wir auch im sechsten Jahr, als der Entlastungspodcast für AutorInnen sein wollen. Und es ist wirklich, das war tatsächlich in diesen Schreibseminaren, die ich eine Zeit lang über Plotentwicklung und oder übers Krimi-Schreiben gegeben habe, war das immer eigentlich so der große Durchbruch. Erstmal für mich und dann manchmal tatsächlich auch für Leute, wenn wir darüber gesprochen haben, dass im Grunde genommen, ich knüpfe jetzt nochmal an das an, was du gesagt hast, diese Cliffhanger-Struktur von Kapiteln, dass einem das wirklich das Schreiben total erleichtert, weil du erstens merkst, was du deinen Kapiteln für einen Rhythmus und was du ihnen für eine Struktur geben musst, damit es so einen Zug hat und immer weitergeht. Und zweitens zwingt es dich halt auch wirklich was zu machen, was dir selber Freude macht. Und wo du selber denkst, das ist jetzt ein Cliffhanger, das bedeutet ja, dass du selber denkst, jetzt wollen die Leute und jetzt will ich gerne wissen, wie es weitergeht, aber ich mache jetzt hier mal einen Schnitt. Das heißt, du bist gezwungen, auf dein Material zu vertrauen oder was zu finden, worauf du vertraust. Und drittens merkst du halt auch, okay, wenn ich diesem Kapitel nicht mal einen Cliffhanger geben kann, dann ist das Kapitel vielleicht gar nicht so wichtig und gar nicht so interessant. Und wenn ich merke, dass ich zwei oder drei Kapitel habe, in denen man eigentlich gar nicht unbedingt wissen muss, wie es weitergeht, dann ist das ganze Projekt vielleicht schief aufgesetzt und vielleicht schinde ich nur Zeit und vielleicht muss ich nochmal ganz anders rangehen. Also ich finde so selber, sich von Klippe zu hangeln, ist ein super Gestaltungsprinzip und einfach ein super Arbeitsprinzip.
Ja, ich stimme voll und ganz zu. Jedes Kapitel muss irgendwie die Sache voranbringen und genau so einen Zug entwickeln, sodass man am Ende sowohl weiterlesen, aber halt auch weiterschreiben will.
Ja.
Das ist ja auch das Schöne am Cliffhanger, dass es einen selber motiviert, da wieder anzusetzen.
Ja, das stimmt.
Bei dem, was man vorher weggelassen hat.
Oh Mann, ich glaube, ich muss mit meiner ganzen Überarbeitung nochmal von vorne anfangen, wenn ich das jetzt hier höre. Es nervt mich, wenn ich manchmal selber aus dem Podcast was lerne. Das möchte ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht
so. Ja, vor
so.
Allem, du lernst es ja vor allem von dir selber.
Nee, von dir.
Ich dachte, das ist echt richtig schön, so Gesprächstherapie, Erkenntnis irgendwie. Du erzählst dir einfach selber und hast plötzlich die Erkenntnis, was das Problem ist. Ja. Sehr gut.
Ach, schön. Eigentlich herrlich, oder? Und ich würde sagen, wir hören jetzt auf.
Wir hören jetzt auf. Wir haben auch schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Was
wir haben super Cliff, ist, weil wir haben keinen Cliffhanger hingekriegt, so richtig.
Wir verraten jetzt einfach nicht, worüber wir das nächste Mal reden.
Ja.
Was ja ansonsten, haben wir ja immer genau über das geredet, was wir vorher angekündigt haben. Das machen wir jetzt einfach mal nicht. Nee, wir haben schon ganz oft Sachen angekündigt, die wir dann nicht gemacht haben. Wir sind echt ganz schön unzuverlässige Erzähler und Podcaster, muss man sagen.
Das stimmt. Wir könnten uns vornehmen, eigentlich mal wieder eine Regelmäßigkeit hinzukriegen. Was hältst du davon? Kannst du dir das vorstellen?
Ja, absolut, absolut. Jetzt, wo der Sommer vorbei ist, kann ich wieder klar denken und bin jederzeit in Podcast-Laune.
Wir haben ja in der Pandemie tatsächlich wöchentlich gepodcastet.
Ach, das war schön. Goldene Zeiten.
Goldene Zeiten. Naja, wollen wir das wieder versuchen?
Ja.
Ach, sehr gerne. Du Scheiße.
Ja.
Okay.
Ja.
Super.
Okay, nur dann. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ich freue mich, Alina. Tschüss.
Mich auch. Bis dann. Tschüss.